Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dessen Leiden, Tod und Auferstehung wir in diesen Tagen begehen, sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, mit diesem Kreuzzeichen treten wir ein in die Feier des großen Ganzen unseres Glaubens. Nein, es ist nicht kleinteilig, was uns heute Morgen und dann erst recht am Sonntag begegnet. Es ist wirklich das große Ganze und wir haben es zu Beginn des Gottesdienstes auch unter dem Wort Sehnsucht gefasst. Die Größe des Menschen liegt in der Größe seiner Sehnsucht. Wenn die Sehnsucht zu klein wird am Ende, dann ist auch der Mensch nicht viel größer zu denken. Aber unsere Sehnsucht, die darf himmelwärts wachsen und so einen grenzenlosen Horizont entwickeln, der Gott uns immer wieder zudenkt. Gott will uns sehnsüchtig machen nach dem großen Ganzen des Lebens. Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind. Denken wir groß, das Ganze. Große Ganze. Liebe Brüder und Schwestern, heute ist ein ergreifender Abend, der Gründonnerstagabend, der uns nahe gehen will. Und so nahe, wie wir uns hier vorne sind, wollen wir uns innerlich auch werden heute. Wir wollen dem nahe kommen, der unsere Nähe sucht, Jesus. Und diese Nähe, die brauchen wir, vergewissern wir uns dessen, der nahe ist, uns nahe sein will, dessen Nähe uns Halt schenkt und Geborgenheit. Nehmen wir jetzt das Kyrie zur Hand, singen wir uns hinein in diesen Gottesdienst vom letzten Abendmahl. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Darum bitten wir, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison, schenk uns dein Entgegenkommen. Hilf du uns näher hin zu Gott. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gott erhöht sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, deinen Namen. Mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, die in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen und sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Kinder, Brüder und Schwestern, warum ist Jesus eigentlich gekreuzigt worden? Diese Frage dürfen wir ruhig stellen, weil sie drängt sich ja auf. Jedes Kind hat sich das schon gefragt, wenn es in der Kirche ist und ein Kreuz sieht, an dem da einer hängt, oder vielleicht begegnet dir das auch daheim, wenn du einem Kreuz begegnest und da hängt ein Mann tot dran. Liebe Brüder und Schwestern, warum ist Jesus also gekreuzigt worden? Dazu lässt sich schon eine ganze Menge sagen. Rein menschlich gesehen lässt sich das schon irgendwie erklären. Und rein menschlich gesehen fangen wir am besten bei denen an, die die Pharisäer und Sadduzäer waren. Ich habe am letzten Palmsonntag schon darüber gesprochen. Es waren die Machthaber, die Pharisäer waren die religiösen Machthaber und die Sadduzäer, die nicht so fromm waren, hatten ihre machtpolitischen Interessen. Es waren Kollaborateure der Römer, mit denen sie gemeinsam Sache gemacht haben. Wer ihnen im Wege stand, war dieser Jesus, den konnten sie nicht genau einschätzen, sie wussten nicht, was sich daraus entwickelt, aber dass er ihnen im Wege stand, das war wohl klar. Es hat schon die ein oder andere Konfrontation gegeben und sie hatten Angst. Sie hatten Angst, diese Machthaber, ihre Macht loszuwerden, machtlos zu werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat man alles daran gesetzt, Jesus aus dem Weg zu räumen, koste es, was es wolle. Dazu brauchte man einige Gehilfen. Der eine ist Judas Iskariot. Den brauchte man, um Jesus auszuliefern und er ist tatsächlich zu gewinnen. Er war bestechlich, 30 Silberlinge hat man ihm geboten. Dass er die am Ende nicht behalten hat, das wissen wir auch. Aber so hat man ihn geködert. Und den Glauben an Jesus hatte dieser Judas Iskariot wahrscheinlich schon längst aus seinem Herzen verloren. Übrigens hatte er auch die Kasse. Das Volk musste aufgewiegelt werden. Man musste die Leute ja vom Hosianna zum Kreuzige ihn bewegen. Das ist gelungen. Man hat die Menge aufgewiegelt. Man hat sie fanatisiert und am Schluss haben sie skandiert, kreuzige ihn. Wer das veranlassen konnte, war kein anderer als Pontius Pilatus. Auch wenn er im Johannesevangelium immer wieder rein und raus geht, um mit Jesus und mit dem Volk zu diskutieren, unterm Strich dürfte doch feststehen, dass er sich die Hände in Unschuld gewaschen hat, weil ihm die Sache so wichtig auch nicht gewesen ist. Man kann sie dem Pontius Pilatus nicht exkulpieren, ihm sagen, ja, du hast ja keine Schuld an ihm gefunden. Wenn das so ist, dann hätte er umso weniger Jesus ausliefern und kreuzigen lassen dürfen. Dann hätte er auf alle Fälle sein Veto einlegen müssen, aber das hat er nicht getan. Roundabout, viele plausible Gründe und ich glaube, jeder von uns kann das ein bisschen mit nachvollziehen, denn plausibel ist das ja auch heute noch. Es gibt solche Motive, die am Ende tödlich enden. Aber was wir damit nicht beantwortet haben, und das ist ja die Frage, die uns eigentlich bewegen muss, ist, warum hat das Gott mit sich machen lassen? Warum hat Gott sich nicht aus dem Staub gemacht? Warum hat er denn nicht den Staub von seinen Füßen, diesen Sandalen Jesu, abgeschüttelt? Warum hat er mitgemacht? Er hätte ja auch völlig anders handeln können. Aber das Erste, was wir feststellen können, Gott war die Sache so wichtig, dass er nicht ablassen konnte von seinem Plan, den Menschen zu retten. Er hatte einen Plan, der stand fest und der sollte umgesetzt werden, koste es auch auf seiner Seite, was es wolle. Nun kann man natürlich fragen, ja, wenn Gott die Menschen erlösen will, hätte er es nicht einfacher zustande gebracht? Natürlich hätte er das können. Gewissermaßen im Hand umdrehen, von ganz oben, einfach die Hand umdrehen und den Menschen in einer Handbewegung erlösen. Das hätte er zweifelsohne können, aber offenbar wollte er das nicht. Gott wollte das nicht so einfach haben. Warum? Weil es die Menschen auch nicht so einfach haben. Gott ging es offenbar darum, sich buchstäblich in die Haut des Menschen hineinzustecken und heute am Gründonnerstag am Ölberg schwitzt diese Haut, in der Gott steckt, Blut. Von allem Anfang an hat Gott die Menschwerdung ernst genommen, weil Menschwerdung ernst ist. Und Brüder und Schwestern, zuletzt trägt er sogar das Kreuz der Welt auf seinen eigenen Schultern. Ja, Menschwerdung ist keine einfache Sache. Das spüren wir vielleicht nicht so, aber weltweit spüren es die Menschen. Von der Wiege bis zur Bahre, wenn es denn überhaupt eine Bahre am Ende gibt. Liebe Brüder und Schwestern, wer denkt nicht an die Ukraine und die kleinen Kinder, die dort auch geboren werden? In irgendwelchen Lutschschuttkellern oder irgendwo auf der Flucht. Das erinnert mich an Weihnachten, an Bethlehem, so wie es damals in Bethlehem wirklich war. Eine schwere Geburt in dieser Krippe und die Flucht, die dann folgt. Aber die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus findet ihren absoluten Höhepunkt am Kreuz, auf diesem Berg Golgotha, wenn er dort steht. Er hängt ja nicht, er steht zum Kreuz und den Menschen erlöst. Ungerecht verurteilt, zu Tode gebracht, ist das nicht das Schicksal unzähliger Menschen weltweit, dass sich Gott in Jesus Christus da zu eigen macht? Liebe Brüder und Schwestern, eines dürfen wir an der Stelle festhalten. Gott hat nicht zugeschaut. Gott hat auch nicht weggeschaut. Gott hat auch nicht von der Ferne sich seine Gedanken gemacht. Gott ist und bleibt kein Fernseher. Nein, es ist Gott eben so nahe gekommen und nahe gegangen, dass er das Leid auf sich genommen hat, dass es ausgehalten hat und bis zum Ende durchgetragen hat. Darum geht es. Von wegen im Handumdrehen. So einfach geht das nicht. Was wir daraus geschenkt bekommen, liebe Brüder und Schwestern, ein unglaublich großes Vorbild. Denn das ist ja das Schöne an Jesus Christus, dass er nicht nur fromme Worte macht, sondern dass er all seinen Worten bis zuletzt glaubwürdig Taten hat folgen lassen. Und damit haben wir in Jesus Christus ein großes Vorbild, das diese Welt im Laufe von 2000 Jahren wirklich verändert hat. Wie wichtig große Vorbilder sind, sehen wir auch in der Ukraine. In ihrem Präsidenten, im Bürgermeister von Kiew, in den vielen, die Verantwortung tragen und in mutigen Menschen, die für unsere Freiheit in die Front gehen und sich eben nicht wegducken, wie es so manche Politiker hierzulande tun. Nein, liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen Vorbilder und unser größtes und glaubwürdigstes Vorbild ist der, den sie durchbohrt haben, Jesus Christus. Heute in der Fußwaschung am Grünen Donnerstag werden wir seine Haltung deutlich spüren, wenn er vor den Menschen auf die Knie geht. Vergessen wir nicht, es handelt sich um den Gottessohn, der sich vor den Menschen hinkniet. Und wir merken plötzlich Gott auf den Knien vor dem Menschen. Es ist wie ein Flehen, das uns wirklich ans Herz legt. Mensch, das ist die wahrhaft menschliche Haltung. Dass wir uns hineinknien in das Leben des Menschen, dass wir nicht von oben herab über Menschen bestimmen, Macht von oben ausüben, sondern dass es einzig und darum geht, Hingabe aus tiefstem Herzensgrund zu praktizieren. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Jesus, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das nennt man heutzutage Call to Action, ein Aufruf zur Tat. Wir dürfen nicht passiv bleiben, sondern wir dürfen aktiv mitwirken an einer besseren Welt, beherzt im Blick auf Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, aus der Sicht Gottes sind wir keine Leibeigenen und wir sind auch keine beliebige Verfügungsmasse. Wir sind vielmehr Mitarbeiter. Gott setzt auf uns. Gott reagiert nicht von oben nach unten durch, sondern er wendet sich an jeden einzelnen Menschen, der auf Erden der guten Willens ist, dass er sich die Sache Jesu zu eigen macht. Dass wir Coworker Gottes werden, darum geht es Gott und nicht passiv bleiben. Liebe Brüder und Schwestern, der Kolosserbrief hat das einmal in sehr eindrückliche Worte gefasst, die von einer tiefen Würde sprechen. Der Verfasser des Kolosserbriefes hat gesagt, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich an meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich an meinem irdischen Leib das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Kann es sein, dass uns Jesus noch etwas übrig gelassen hat, das unseres ist zu tun? Liebe Brüder und Schwestern, das verbindet sich für uns mit einer Reihe von Fragen, die da ganz einfach lauten: Wofür stehe ich eigentlich? Wofür stelle ich mich auch hin? Wofür gehe ich? Wofür mache ich mich wirklich auf den Weg? Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wiederum ein Call to Action. Folge mir nach. So wie ich vorausgehe, mit diesem Kreuz, nicht da ohne. Und dann heute natürlich, im Blick auf den Ölberg, wofür blute ich? Oder bin ich blutleer? Worüber weine ich? Oder habe ich gar keine Tränen? Und im Blick auf das Letzte, was dann kommt, auch im Blick auf die Ukraine, wofür bin ich eigentlich bereit zu sterben? Das, liebe Brüder und Schwestern, sind unbequeme Fragen, aber das sind die großen Fragen an uns Menschen, die uns vor allem menschlich herausfordern, aber durch diese menschliche Herausforderung auch einladen, wirklich wahre Menschen zu werden und zugleich auch echte Christen. Lassen wir die Frage uns heran. Und es ist eben nicht so wichtig, ob der Osterhase lila ist und damit von Milka kommt oder noch besser golden und von Lind. Liebe Brüder und Schwestern, aber die wichtigste Frage müssen wir nicht beantworten, weil die Antwort uns geschenkt worden ist. Die entscheidende Frage am Ende lautet ja: Wer belebt mich eigentlich am Ende wieder? Das, Brüder und Schwestern, hat einer getan und er wird es immer wieder tun. Gott, der uns das Leben eingehaucht hat und der uns bis zum letzten Atemzug beatmet und wieder beleben will, wenn ich einmal soll scheiden. Dann, liebe Brüder und Schwestern, wird sich herausstellen, dass es stimmt, was wir an Ostern singen werden: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich denke, dass wir uns heute einstimmen auf entscheidende Tage des großen Ganzen unseres Glaubens und das vor allem auch in einer tiefen Dankbarkeit. Seien wir wirklich Gott froh, dass es Jesus gemacht hat und dass er es am Ende vollbracht hat. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist. Ach, lass dein Blut und deine Pein an uns doch nicht verloren sein. Amen. Wir werden jetzt in dieser Kirche die Fußwaschung miterleben. Jesus, der sich hingekniet hat, auch vor Judas Iskariot, den verraten würde. An Jesus lag es nicht.
Aus dem Evangelium nach Johannes. Es war das Pescherfest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Das Leben ist Einstellungssache. Jesus Christus, du hast uns gezeigt, wie wir dem Leben begegnen sollen, mit Zuwendung und in aller Liebe. Die Sakramente, die wir dir verdanken, sind spürbare Zeichen deiner Nähe. Im Hohen Dom zu Augsburg hat unser Bischof gestern in der Grisammesse die heiligen Öle geweiht. Das Katechumenöl bezeichnet den Weg der Vorbereitung auf die Taufe. Schenke den Kindern, die in diesem Jahr getauft werden, einen guten Zugang zum Glauben und lass sie aus der Lebensgemeinschaft mit dir sinnerfüllt leben.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Das Grisamöl ist Zeichen der unserer Gott geschenkten Würde. Wir heißen nicht nur Christen, mit unserer Taufe sind wir es auch. Hilf uns, unsere christliche Berufung glaubwürdig zu bezeugen, damit wir dich ausstrahlen.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Das Krankenöl ist ein besonderes Heilmittel, das Lebenskraft und inneren Frieden schenkt. Wir beten für die Menschen, die auf Genesung hoffen, und für alle, die spüren, dass sie nicht mehr lange zu leben haben.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Im Sakrament der Eucharistie hast du uns ein besonderes Zeichen deiner Nähe geschenkt. Du bist unsere Lebensmitte und Lebensmittel für unsere Seele. Schenke unseren Kommunionkindern viel Vorfreude und lass uns immer wieder neu dankbar sein für das Sakrament deiner lebendigen Gegenwart.
Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Herr Jesus Christus, der Glaube an dich tut unserem Leben gut. Dafür danken wir dir. Amen.
Dann Jesus in dem Saal. Gott danke, Wein und Brot.
Ich habe gegessen,
das ist mein Fleisch, mein Blut.
Damit ihr mich vergessen,
was meine Liebe tut. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem
Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind, es naht das Fest der Lösung. Darum preisen wir dich mit den Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Heilig, heilig ist der Herr.
Ewig ist
Christus.
sein wird immer da.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns dahingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen im Leiden unterwarf, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Kommt, lasset uns anbeten.
Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Den König, den Herrn.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Den König, den Herrn.
Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine
Darum, gütiger Vater, feiern wir auch das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Papst Emeritus Benediktus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Darum bitten wir auch, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Die Frucht der Eucharistie hat Jesus am Abend des Gründonnerstages seinen Jüngern gegeben. Nicht Brot gab er ihnen, sondern sich selbst. Auch wir dürfen ihn jetzt empfangen und bitten darum, dass wir empfänglich sind und bleiben für ihn, denn wir brauchen ihn. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, spricht Christus, der Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Nach dem Abendmahl zieht sich Jesus mit drei Jüngern zurück, um am Ölberg in aller Stille zu beten. Er sucht die Nähe zu seinem Vater. Bei ihm muss er sich Kraft holen für das, was morgen kommt. Seine Jünger sollen ihn begleiten, mit ihm beten. Nicht nur für sie ist es ein verstörender Aufbruch in die Nacht. Diese Verstörung sehen wir auch in unserer Kirche, wenn die Ministranten die Altäre entblößen. Erst an Ostern werden wir wieder Eucharistie feiern, das wahre, das neue Paschamahl halten. Aber vor Ostern erwartet uns der Karfreitag, vor der Auferstehung das Kreuz. Am Kreuz dürfen wir nicht vorbei. Um das Kreuz kommen wir nicht herum. Ja, wir werden es genau betrachten. Es soll uns berühren, sein Kreuz. Denn durch sein Kreuz sind wir erlöst. Begleiten wir Jesus jetzt zum Ölberg und folgen wir der Einladung zu bleiben, wachend und betend. Bis 22 Uhr folgen Betstunden. Morgen begleiten wir Jesus auf seinem Kreuzweg um 9 Uhr in Bieberbach und Erfaltern und mit unseren Familien um 10 Uhr in und um unsere Wallfahrtskirche. Und dann werden wir uns zur Totenstunde des Herrn um 15 Uhr versammeln zur Karfreitagsliturgie. Die Feier vom letzten Abendmahl endet ohne Segen. Der Segen wird uns erreichen, wenn die große Feier der heiligen drei Tage, das Triduum Paschalis, sich vollendet im Halleluja der Osternacht. Thank you.